200 Sendungsmacher gegen den Einheitsball.
Dienstagabend 7:30, diese Sendung hat ein Herz für Computer, für Nerds, für kleine Bits und ein bisschen grössere Bytes. Das ist Digitalmagazin von Radio Stadtfilter. Ihr gehört die Ausgabe vom 19. Juli 2011. Am Mikrofon ist der Matthias Schüssler, der gerade noch auf den letzten Drücker ins Studio gekommen ist. Und es geht heute um mechanische Rechenmaschinen. Um Computer, die mit Dampf laufen. Um klappernde Tabelliergeräte, wo Millionen von Lochkarten durchgejagt werden. Computer, die Tonnen schwer sind, mit Röhren oder mit Telefonröhren errechnet. Ja, die Geschichte der Computer ist voller faszinierender Erfindungen. Wir machen heute Abend eine Zeitreise zu den Vorläufern von PC, von iPad und den Smartphones. Und wir finden heraus, wie die digitale Revolution ihren Anfang genommen hat. Wenn ihr einen Kommentar zu dieser Sendung habt, dann schreibt den live in die Sendung. Braucht einfach den Hashtag Stadtfilter auf Twitter natürlich. Und jetzt geht's los.
Digital, von A wie Apple bis Z wie Suse, alles aus der digitalen Welt.
Die Anfänge der Computerei gehen weit in die Vergangenheit zurück. Und natürlich sind die Anfänge analog gewesen. Aber trotzdem haben die mechanischen Rechenmaschinen den Grundstein für die heutigen Computer gelegt. Der Abacus ist das älteste Hilfsmittel zum Rechnen, das wir kennen. Es ist 1100 vor Christus irgendwo im grossen Gebiet zwischen China und Indien erfunden worden. Der Blaise Pascal erfindet 1642 die Pascaline. Das ist eine der ältesten mechanischen Rechenmaschinen. Sie hat am Anfang zusammenzählen. Der Pascal hat sie aber weiterentwickelt, bis er auch Subtraktionen durchführen konnte. Die Maschinen sind von Hand gebaut worden und sie sind so teuer, dass der Pascal nicht viel von ihnen verkauft hat. 1673 kann Gottfried Wilhelm Leibniz mit seiner Rechenmaschine alle vier Grundoperationen durchführen. Multiplikationen werden mit dem sogenannten Staffelwalzenprinzip durchgeführt. Der Leibniz hat den Weg für die heutigen Computer geebnet. Er hat gemerkt, dass man einfach maschinell rechnen kann, wenn man binäre Zahlencodierungen braucht. Diese Erkenntnis hat Konrad Zuse gebraucht, als er 230 Jahre später seine Zuse 1 gebaut hat. Charles Babbage hat 1837 einen Entwurf von der Analytical Engine veröffentlicht. Das wäre ein mechanischer Computer gewesen, der von einer Dampfmaschine angetrieben und mit Lochkarten gesteuert worden wäre. Und die Maschine wäre universell programmierbar gewesen. Der Babbage hat die Maschine nie gebaut, aber es gilt heute als sicher, dass sie funktioniert hätte. Der Herman Hollerith gilt als Vater der Datenverarbeitung. Er hat am 8. Januar 1889 in den USA ein System zum Patent angemeldet, das 1880 bei der Volkszählung gebraucht worden ist. Das war die sogenannte Hollerith-Maschine. 500 Angestellte und 43 Maschinen haben alle Zahlen ausgewertet, was 2 Jahre lang gedauert hat. Ohne Maschine hat das vorher ganze 7 Jahre gebraucht. Daten sind auf Lochkarten erfasst worden und es hat einen Lochkartensortierer und eine Tabelliermaschine gegeben. 1896 hat der Hollerith Tabulating Machine Company gegründet. Aus diesem Unternehmen ist nach Verkäufen und Fusionen 1924 die International Business Machines Corporation geworden, kurz IBM. In den 1800er Jahren sind diverse Unternehmen gegründet worden, die später in der Informatik eine wichtige Rolle gespielt haben. 1856 Nokia, 1889 Nintendo und 1891 Philips. In diesem Jahrhundert hat es auch wichtige Erfindungen in der Telekommunikation gegeben. 1833 ist die Telegrafenlinie Berlin-Köln-Koblenz in Betrieb genommen worden. 1837 hat Samuel Morse seinen Schreibtelegraph erfunden. 1852 hat es in der Schweiz den ersten öffentlichen Telegrafendienst für Zürich und St. Gallen gegeben. 1858 ist das erste transatlantische Telegrafenkabel gelegt worden und dann 1876 hat Graham Bell sein Telefon zum Patent angemeldet. 1877 ist in der Schweiz und Deutschland zum ersten Mal telefoniert worden. Die Ära des Computers ist 1938 angebrochen. Die war hier noch rein mechanisch. Konrad Zuse, seine Z1, hat mit Telefonrelais geschafft. Die Maschine hat als erster Rechner mit binären Zahlen funktioniert. Sie hat ein Eingabewerk, ein Ausgabewerk, ein Rechenwerk und ein Speicherwerk gehabt. Und das Programmwerk hat den Code von Lochstreifen eingelesen. Allerdings ist die Zuse Z1 nicht zuverlässig gewesen. Die mechanischen Schaltglieder sind sich häufig in die Quere gekommen. Die Maschine ist im Zweiten Weltkrieg zerstört worden.
Surely, at first I worked on paper, but just right from the beginning I worked with a floating point principle. I called it to that time the half logarithmical form, because at first I tried to make computers which were working complete with
Zuse Z3 ist 1941 der erste Turing-mächtige Computer gsi. Turing-mächtig heisst, dass man ihn vollständig hat können programmieren. Der Begriff geht auf den Alan Turing zurück. Der Engländer hat 1936 die wichtigen Grundlagen für die Informatik gelegt. Auch heutige Programmiersprachen gehen auf diese Ideen zurück. Zuse Z3 ist im Bombenangriff 1943 zerstört worden. Der Konrad Zuse hat 1942 bis 1945 den Nachfolger von dieser Maschine gebaut, wo Zuse Z4 geheissen hat.
Das Betriebsklima wird immer sehr gelobt. Das war zu gut. Und ich pflege den Leuten, die dann jetzt manchmal zu mir kommen, sagen, was war das doch schön damals, was hatten wir für ein schönes Betriebsklima. Dann pflege ich denen zu sagen, ja, wir sind ja praktisch auch pleite gegangen. Das heißt, ich war zu weich.
Die vierte Maschine hat zuverlässig funktioniert und es war die Maschine, die vom Juli 1950 bis im April 1955 im Raum G39 im Hauptgebäude der ETH Zürich gestanden ist und unter anderem die Spannungen der Talsperre von Grand Dixence berechnet hat.
People would have said in 1940 that it really seemed impossible to break into the German naval signals.
He and others came up with the means of breaking into Enigma.
Bletchley Park shortened the war by about 2 years, which probably saved the lives of a...
1943 sind in England die Colossus-Computer gebaut worden. Man hat mit denen kodierte Funksprüche geknackt, die die Deutschen mit der Lorenz-Schlüsselmaschine verschlüsselt haben. Die Lorenz-Schlüsselmaschine war eine Ergänzung zu der bekannten Enigma-Kodierungsmaschine. So ein Colossus-Computer hat elektronisch gerechnet und 250 Röhren gehabt. Er hat 5000 Zeichen pro Sekunde können verarbeiten und dafür 4500 Watt Strom gebraucht. Allerdings ist die Maschine nur teilweise programmierbar und sie hat keine Gleitkomma-Rechnungen können machen. Beides ist mit dem Zuse seiner Maschine möglich gewesen. Die Maschine ist nach dem Plan von Alan Turing gebaut worden. In den USA ist 1947 der Atanasoff Berry Computer entwickelt worden. Der ist allerdings noch nicht programmierbar gewesen. Das ist erst 1944 mit dem Mark I möglich geworden. Die Maschine ist nach der Zuse Z3 der zweite Turing-mächtige Computer gewesen. Ab 1946 haben die Amerikaner ENIAC gebaut. Das war ein Riesending, 27 Tonnen schwer, 17.486 Elektronikröhren, 7.200 Dioden, 1.500 Relais, 70.000 Widerstände und 10.000 Kondensatoren sind eingebaut. Diese Maschine hat auch Quadratwurzeln ausrechnen und für eine so eine Quadratwurzel hat sie eine Drittelsekunde gebraucht.
Built in 1946, the massive computer could perform about 5,000 additions and 1,000 multiplications per second. Early computers like ENIAC used bulky, unreliable vacuum tubes.
1948 hat die Entwicklung vom ersten Schweizer Computer angefangen. Der hat elektronische Rechenmaschine der ETH oder kurz ERM-ETH geheissen und ist vom Professor Eduard Stiefel, natürlich an der ETH, konstruiert worden. Ein Rechenwerk mit 1500 Elektronenröhren hat den Kern gebildet. Als Arbeitsspeicher hat man eine 1,5 Tonnen schwere Magnettrommel gebraucht. Auf der hat man 10'000 Zahlen mit 14 Dezimalziffern können speichern. Die Maschine hat an der ETH 1956 Zuse Z4 abgelöst und man hat sie bis 2004 können im Technorama anschauen. Auch noch zu erwähnen ist der Say-Rack. Der ist 1949 in Australien entwickelt worden und er war der erste Computer, der digitale Musik abspielen konnte. Leider hat diese Musik allerdings hier niemand aufgenommen. Im 1951 ist das kommerzielle Computerzeitalter losgegangen. Die Univac 1 ist von der Eckert-Machli Computer Corporation entwickelt und von der Firma Remington Rand gebaut worden. 13 Tonnen ist sie schwer gewesen, hat 125'000 Watt Strom gebraucht und 1900 Operationen pro Sekunde können durchführen. Der Hauptspeicher hat 1000 Zahlen mit 12 Dezimalstellen können speichern. Die Maschine hat am Anfang 159'000 US-Dollar gekostet. Der Preis ist dann nach und nach bis auf 1,5 Millionen Dollar gestiegen. 46 von diesen Maschinen sind gebaut und verkauft worden. In den nächsten Jahren haben IBM, die Bell Labs, Siemens und NEC in Japan so Maschinen gebaut. Ab 1956 sind statt Röhren und Röhle auch Transistoren gebraucht worden. 1954 ist mit der IBM 704 der erste Grossrechner in Massenproduktion gegangen, wo hat können Gleitkomma-Rechnungen machen.
To find out how good a game of chess a machine might play, Mr. Bernstein and his collaborators prepared a chess-playing program for the IBM 704, a digital computer that has performed 1 billion calculations in a single day in computing the orbit of an artificial satellite.
Ab Ende der 1950er Jahre hat ein weiterer Entwicklungsschritt stattgefunden. Hier sind nämlich die integrierten Schaltkreise entwickelt worden. Die haben es möglich gemacht, dass man auf einer Leiterplatte eine ganze Reihe von Bauteilen hat können unterbringen. Vorher hat man einzelne Transistoren und Dioden zusammengebaut. Im September 1958 hat der Jack Kilby den ersten Schaltkreis entwickelt, der eben integriert war. Das war ein Flip-Flop, also ein Speicher, der genau 1 Bit hat können speichern.
Well, the integrated circuit is 40 years old now. That's an incredibly long time in the history of electronics. That's longer than the vacuum tube lasted, for example. Well, the real story has been in the cost reduction, which has been much greater than anyone could have anticipated. And it's tremendously broadened the field of electronics.
Im Juli 1959 hat Robert Noyce einen integrierten Schaltkreis zum Patent angemeldet. Da sind alle Bauteile inklusive die Verdrahtung auf einem Substrat drauf gewesen. Diese Technik hat den Weg zum Mikroprozessor geebnet. 1965 formulierte Gordon Moore das Moore'sche Gesetz. Gordon Moore war einer der Gründer von Intel und sein Gesetz sagt, dass sich die Komplexität und damit auch die Leistung von integrierten Schaltkreisen alle 18 Monate verdoppelt und die Kosten ungefähr gleich bleiben. 1975 hat Moore die Angabe auf 2 Jahre korrigiert, aber trotzdem gilt das Gesetz noch bis heute. Ein Intel-Forscher hat allerdings 2007 gesagt, dass das Gesetz in 10 bis 15 Jahren die Gültigkeit könnte verlieren. Dann seien fundamentale Grenzen erreicht. Das Zeitalter der Mikroprozessoren ist 1970 angebrochen. In diesem Jahr haben 3 Unternehmen fast gleichzeitig so Prozessoren vorgestellt. Von Texas Instruments ist der TMS-1000 gekommen, von Garrett Air Research der Central Air Data Computer und vom Unternehmen namens Intel der 4004. Der Intel 4004 ist am 15. November 1971 auf den Markt gekommen. Er gilt als der erste Ein-Chip-Mikroprozessor, der in Serie produziert und frei verkäuflich war. Es hat 2300 Transistoren auf dem Chip gehabt. Er hat mit einer Taktfrequenz von 500 bis 740 kHz gerechnet und 46 Befehle beherrscht.
In the summer of 1969, Bizicom, a Japanese calculator maker, asked a small company of 100 employees called Intel to design a set of a dozen custom chips for a family of programmable calculators. The project was assigned to young engineer Ted Off. He recalls looking at the design Bizicom had proposed and thinking there had to be a better way.
But there are quite a few chips that were going to have to be developed. Altogether, I think there might have been 10 or 12 different chips. Now, there was a keyboard scanner, there were printer controllers, there were display controllers, and there was arithmetic.
Hoff remembers being shocked at how complex the design was going to be and eventually came up with a different approach.
I started looking at an architecture based on the calculator requirements, but trying to reduce the instructions' elementary operations down to the simplest possible.
Instead of building a dozen hardwired chips, Hoff came up with the idea of creating a general-purpose information processor that could be modified by programs stored in memory.
1970 ist auch der erste DRAM-Chip von Intel gebaut worden. Das ist ein Speicherbaustein, der für den Arbeitsspeicher gebraucht wird. Ein Kondensator speichert ein Bit als 1 oder 0, indem er geladen oder entladen ist. Der erste Speicherchip hat 1103 geheissen und er hat 1024 Zellen gehabt und damit genau 1 Kilobyte können speichern. Das Prinzip ist 1966 von Robert H. Dennard von IBM entwickelt worden. In den 70er Jahren geht das Computerzeitalter so richtig los. Es werden Betriebssysteme und Programmiersprachen entwickelt. Bell entwickelt 1969 Unix. Und an der ETH wird anfangs der 70er Jahre Pascal entworfen. Diese Programmiersprache ist 14 Jahre später für den Apple Macintosh sehr wichtig geworden. Das CPM-Betriebssystem ist 1974 entstanden. Anfangs der 1970er Jahre treibt aber vor allem die Miniaturisierung bei der Hardwareentwicklung an. Es werden neue Mikrochips entwickelt und produziert und in Computer eingebaut, die jetzt einigermaßen bezahlbar worden sind. Der Intel 8080 kommt 1974 raus und wird oft als der erste vollwertige Mikrochip bezeichnet, vor allem aber wegen seiner Verwendung. Er wird nämlich in Altair 8800 eingebaut. Das ist der erste Heimcomputer überhaupt. Man hat ihn als Bausatz für 495 US-Dollar kaufen oder auch fertig zusammengebaut, dann hat er allerdings 750 US-Dollar gekostet. Der Ed Roberts ist hinter dieser Entwicklung gestanden.
Turning the Altair into a useful tool required a programming language, so users could type their programs in rather than flipping switches. What it needed was a version of some big computer language like BASIC, only modified for the PC. This was called a BASIC interpreter, but it didn't yet exist because the experts all thought that not even BASIC was basic enough to fit inside the tiny Altair memory.
Das Altair BASIC ist von Paul Allen und Bill Gates entwickelt worden. Das sind die beiden Herren, die dann 1975 das Unternehmen namens Microsoft gegründet haben.
One day in Boston, I was in Harvard Square, and I covered popular electronics with this thing that looked like what I'd been imagining. And so I grabbed it off the shelf, and I looked at it, and I bought it, and I, you know, ran back to Bill's dorm. And I think he was probably playing poker that night, and usually losing money at that point. one of the few times when that's been the case.
Paul showed that to me. Here was a company that would be needing software.
1976 ist mit dem Cray 1 zwar nicht der erste, aber sicher der bekannteste Supercomputer vorgestellt worden. Der hat eine Taktfrequenz von 80 MHz und sagenhafte 8 MB Arbeitsspeicher gehabt, ist 5,5 Tonnen schwer gewesen und hat unter anderem Wetterprognosen berechnet. 1976 wird auch Apple Computer gegründet. Der Steve Jobs, der Steve Wozniak und der Ronald Wayne wollen den Apple I verkaufen. Das ist ein Heimcomputer, wo der Steve Wozniak zusammengeschraubt hat.
Remember, an Apple I was not particularly usable for too much, but it was so incredible to be able to have your own computer.
It sort of said, when you buy a computer, you don't want a bunch of switches and lights to toggle stuff in binary. You want a keyboard to start typing, and you want a video display to display all the characters.
It was sort of an embarkation point from the way computers had been going in these big steel boxes with switches and lights to a completely assembled computer on a single board that you could be using within a few hours after buying it.
Die Keimzelle für die selber gebauten Heimcomputer ist eigentlich der Homebrew Computer Club aus dem Silicon Valley in Kalifornien gewesen. Der Apple I war ein Flop gewesen. 200 Stück hat man so ungefähr verkauft, aber 1977 ist der Apple II gekommen und ein Welterfolg geworden. Ab 1300 US-Dollar hat man den können posten. Er hat ein offenes System gehabt, wo man in der Dokumentation alles darüber nachschauen konnte. Das VisiCalc ist drauf gelaufen, die allererste Tabellenkalkulation. Und es hat das Programm AppleWorks gegeben, wo Textverarbeitung, Tabellenkalkulation und eine Datenbank kombiniert hat. Der Apple II hat Grafiken können zeichnen und ist auch für Spiele zu brauchen gewesen. Er hat auf Disketten können speichern und man hat später auch können eine Maus anschliessen. Der Apple II ist nicht als Bausatz, sondern als fertiger Computer vertrieben worden. Genauso wie der Commodore PET 2001 und der Tandy TRS-80, der via Radio Shack vertrieben worden ist. Auch die beiden Computer sind 1977 rausgekommen. Und man kann diesen Moment somit als die Geburt vom PC, vom Personal Computer bezeichnen. 1978 gibt es schon eine beachtliche Auswahl an PCs. Viele klingende Namen tauchen auf: Atari, Sinclair, Osborne, Rockwell und Epson. Epson verkauft Tischrechner, aber mit dem TX-80 auch einen Nadeldrucker für den Commodore PET. Ab 1979 gibt es auch das 8 Zoll Winchester Laufwerk zu posten. Das ist eine Festplatte. Die Festplatte hat IBM zwar schon 1956 erfunden, aber die ersten Modelle hat man nur sehr, sehr teuer können mieten. 1980 hat es das 5¼ Zoll Winchester Laufwerk für ungefähr $1000 gegeben und 6 MB hat darauf Platz gehabt. Und heiss bringt ein Modem für den Apple II auf den Markt. Damit haben wir auch schon Datenfernübertragung betreiben. Ein weiteres wichtiges Ereignis findet am 12. August 1981 statt. Dann taucht nämlich der IBM PC auf. Der hat einen Intel 8088 Prozessor, Floppy Disk oder Kassettenlaufwerk gehabt und er hat bis 1 MB Speicher können ansprechen. Und er hat vor allem eins gemacht: er hat einen Standard gesetzt. Vorher sind all die Computer inkompatibel zueinander gewesen. Jetzt hat es mit dem Label IBM kompatibel eine Vorgabe für die Hardware gegeben. Hersteller wie Digital, HP, Sanyo, Tandy, Texas Instrument, Tulip, NEC, Wang und Xerox haben so kompatible Computer gebaut. Und das ist ganz entscheidend für die Entwicklung des Personal Computer gewesen. Nach ein paar Jahren sind Computer, die nicht IBM kompatibel gewesen sind, ganz verschwunden. Verblieben sind noch ein paar Heimcomputer von Commodore und Atari. Das Betriebssystem für die IBM-kompatiblen Rechner war DOS. Es hat das Betriebssystem von verschiedenen Herstellern gegeben, aber es hat sich die Version von Microsoft durchgesetzt. 1981 hat Microsoft das Recht gekauft und als PC-DOS mit dem ersten IBM-PC ausgeliefert. Das dazumal auch sehr beliebte PCM-Betriebssystem hat den Kürzer gezogen und ist bald von der Bildfläche verschwunden. Ein paar Konzepte aus diesem Betriebssystem sind allerdings geblieben, zum Beispiel Dateinamen mit 8 Zeichen, einem Punkt und einer Dateiendung. Der erste kommerzielle Computer mit einer grafischen Benutzeroberfläche ist 1983 aufgetaucht. Der hat Apple Lisa geheissen, ist mit dem Betriebssystem Lisa OS gelaufen und hat 9.995 US-Dollar gekostet. Wegen dem höheren Preis war das ein Flop gewesen. Aber schon 1984 ist der Macintosh 128K rausgekommen. Das Kistchen mit dem 9 Zoll Schwarz-Weiß-Bildschirm und einem Schlitz für Disketten. Es hat einen 68.000er Prozessor von Motorola und 128 KB Speicher gehabt und 2.500 US-Dollar gekostet. We shall prevail.
On January 24th, Apple Computer will introduce Macintosh. And you'll see why 1984 won't be like 1984.
Er hat natürlich eine Maus gebraucht. Die Maus ist ab 1963 von Douglas C. Engelbart und William English am Stanford Research Institute entwickelt worden. Und der erste Computer mit einer Mausbedienung war 1980 die Lilith. Die hat Niklaus Wirth an der ETH entwickelt. Christina Maria mit «Travel Back in Time» ist das gewesen. Bis 1984 haben wir es geschafft in unserer schönen Zeitreise. Das heisst, unsere Sendung ist durch, unsere Zeitreise ist aber noch nicht ganz fertig. Der zweite Teil von dieser grossen, epochalen Geschichte im Blick in die Vergangenheit der Computer gehört ihr in einer Woche am Dienstag, am 26. Juli 2011. Natürlich immer um 7:30 auf Radio Stadtfilter am Dienstag, wie sich das gehört für unser schönes Digitalmagazin. Dann geht es darum, wie wir die Gegenwart erreichen, das Internet, iPod und die digitale Revolution vom letzten Jahrzehnt. Die Sendung Kummerbox Live haben wir um eine Woche verschoben. Die gehören ihr dann in zwei Wochen. Fragen könnt ihr aber jetzt schon stellen. Schickt die auf digital@stadtfilter.ch. Braucht die Adressen auch für Lob, Tadel, Themenvorschläge oder was euch sonst noch so einfällt. Und ich verschwinde jetzt wieder in diesem Raum-Zeit-Kontinuum. Mein Name ist Matthias Schüssler. Ciao zusammen, habt's gut, habt Sorge zu euch und eurem Computer.